Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen im Fortuna Lista Podcast. Ich sitze hier mit Professor Dr. Christine Laudenbach. Sie ist Professorin für Finance an der Goethe-Universität in Frankfurt und eine führende Expertin im Bereich Household Finance. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich intensiv mit den finanziellen Entscheidungen privater Haushalte und untersucht, wie Menschen und dabei auch insbesondere Frauen durch Bildung, Beratung und letztendlich auch innovative Ansätze dazu befähigt werden können, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Und damit, Christine, bist du auch ein perfekter Gast hier in unserem Podcast, denn genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Professorin für Finance an der Goethe-Universität. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, welche Bereiche genau, was du da machst, wie deine Arbeit und deine Forschung so aussehen?
Ja, gerne. Im Endeffekt hat mich immer interessiert, warum Menschen Entscheidungen treffen. Dass ich da in Finance gelandet bin, ist eher Zufall. Und im Endeffekt beschäftigen wir uns den ganzen Tag damit, warum Menschen welche Finanzentscheidungen treffen. Wir machen Experimente, wir machen Umfragen und ja, so sieht mein Alltag aus.
Dann lass uns mal starten mit dem ersten Thema. Und zwar, es gibt ja nicht nur diesen Gender Pay Gap, sondern es gibt sozusagen einen Gender Wealth Gap, also so eine Vermögensschere zwischen Männern und Frauen, die ja jetzt nicht gerade dadurch verbessert wird, dass es weniger Frauen am Kapitalmarkt gibt. Was glaubst du, was sind denn die Ursachen davon, dass weniger Frauen im Vergleich zu Männern investieren?
Darüber können wir, glaube ich, 5 Stunden reden. Aber ich glaube, vielleicht reden wir über ein paar Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Also wir wissen, dass es Unterschiede im Gehalt gibt und auch in der Berufswahl. Also dass Frauen auch tendenziell Berufe wählen, die geringer bezahlt werden. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wäre gleich. Selbst dann gibt es noch Unterschiede. Und das liegt an Gründen wie zum Beispiel Stereotypen, also klassischen Klischees, mit denen wir groß werden. Also zum Beispiel ist es so, dass Väter mit ihren Töchtern weniger über Finanzen reden als mit ihren Söhnen. Oder auch wenn wir uns allein die Werbung angucken. Da gibt es eine ganz tolle Studie von der Alexandra Niesen-Rünzi aus Mannheim, die gezeigt hat, dass Frauen in der Werbung anders dargestellt werden. Da gab es auch mal eine Studie von der englischen Bank, die gezeigt hat, Männer sind halt eher mit Kreditkarte und mit einem Laptop und Frauen haben dann ein kleines Sparschwein und am besten noch ein Prosecco-Glas in der Hand. Und auch Mädchen lernen ganz häufig, dass sie nicht gut in Mathe sind. Und irgendwie verbinden viele Menschen Finanzen halt auch mit Mathe. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Hinderungsgrund, warum man so eine Abwehrhaltung irgendwie gegen dieses Thema hat, die man gar nicht so irgendwie spezifizieren kann.
Das, was du gerade sagst mit diesen verschiedenen Bildern in der Werbung, ich habe sofort ein Bild im Kopf gehabt. Und zwar habe ich mal, ich glaube, das ist jetzt auch schon mittlerweile 10 Jahre her, eine Werbung gesehen. Ich werde jetzt nicht verraten, welche Bank das war. Aber da war eine Frau abgebildet und die hatte einen Sparstrumpf in der Hand. Also wirklich so einen Strumpf mit Augen und hat dann sozusagen so einen Sprechmund gemacht, wie man das halt so für Kinder macht. Und ich denke mir so, ernsthaft, ist es das, wie Banken uns Frauen sehen? Siehst du, dass sich da was geändert hat, so in dieser Sichtweise, auch wie Frauen angesprochen werden?
Ich glaube, es gibt einfach mehr Feedback. Ich glaube, es fällt schneller auf, wenn du einen Fehler machst in der Beziehung und im Zweifel macht dich irgendjemand darauf aufmerksam, dass das keine gute Idee war. Aber solche Sachen dauern ja auch eine Weile. Also das ist ja nichts. Ich habe manchmal, wenn ich Veranstaltungen habe, wo ich vor allem auch dann ältere Männer zuhören zu solchen Themen in Unternehmen oder so, dann kommen manchmal die Männer hinterher zu mir und sagen, ja, also ich habe alles versucht. Aber meine Töchter, die interessieren sich einfach nicht dafür. Ich wollte ihnen das ja zeigen. Und ich glaube, was wir oft vergessen, ist, dass es ganz viele implizite Rollenmodelle gibt. Wir lernen ja viel durch Beobachten. Also ich gebe dir ein Beispiel. Bei der Bundestagswahl, wo Annalena Baerbock angetreten ist, hat mein Sohn zu mir gesagt, ja, das wird Frau Baerbock. Und ich so, also der war gerade noch ziemlich klein. Und ich so, ja, okay, wie kommst du darauf? Und dann sagt er, ja, das macht doch immer eine Frau. Und daran sieht man halt, ich habe natürlich nie zu ihm gesagt, das ist ein Job, den können nur Frauen machen.
ganz unabhängig davon.
Aber er hat es einfach angenommen durch Beobachtung. Und wenn du natürlich zu Hause siehst, dass Finanzentscheidungen immer von den Männern getroffen werden und der Großteil sieht es eben in den Familien. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber in der durchschnittlichen Familie ist es eben in Deutschland so, dann machst du die Annahme, dass das eben so funktioniert. Und ich glaube, es reicht nicht, es reicht nicht aus, solche Dinge nicht aktiv zu ändern oder zu thematisieren.
Mhm. Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich auch mit der Entscheidung, wie Menschen ihre Entscheidung treffen. Was gibt's denn da für Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Finanzen?
Ja, ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist schon mal alleine diese Confidence, also dieses Selbstvertrauen, mit dem man an solche Entscheidungen rangeht. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass manche Annahmen getroffen werden oder dass manche Dinge so komplex wahrgenommen werden, fängst du gar nicht an.
Mhm.
Also ich merke das bei meinen Freundinnen, die sich gezwungenermaßen dann anfangen mit Finanzen zu beschäftigen, weil ich entweder Bücher verschenke oder sie einfach zwinge. Und da kommen wirklich einige zu mir, nicht alle, das muss ich auch sagen, die dann sagen, oh, mir macht das Spaß.
Mhm.
Also das ist ja so, du hast dich einfach gar nicht rangetraut. Ne? Da gibt's ja im Leben verschiedene Sachen, wo man sich nicht rantraut und dann ist man überrascht. Und ich glaube, bei Finanzen gibt es doch häufiger so einen Überraschungseffekt, auch diese Unabhängigkeit, die damit dann verbunden ist. Ne? Wenn du feststellst, ich kann meine Entscheidungen selbst treffen, weil ich bin von niemandem abhängig.
Mhm.
Wir haben jetzt erst kürzlich eine Studie gemacht mit jungen Menschen in Hessen. Die waren zwischen 20 und 35 und haben sie gefragt zum Beispiel, ob sie sich von jemandem abhängig fühlen, ob sie finanzielle Sorgen haben. Und das war schon ziemlich erschreckend. Also 70% sagen, sie hatten noch nie irgendwie eine Art von Finanzbildung.
Mhm.
Und es ist jetzt egal, ob das tatsächlich so ist oder nur gefühlt so ist. Es reicht ja, wenn es gefühlt so ist, ne, dass man irgendwie diesen Zugang zu diesem Thema gar nicht hat.
Mhm. Wobei, ich meine, es stimmt ja auch. Es ist ja auch einfach nicht im Lehrplan. Ne? Also ich denke mir auch immer, woher sollen die Leute das denn wissen? Weil ich kriege das immer mit, dass sich dann viele dann bei uns in den Kursen auch so ein bisschen schämen, so Rentensystem, ich wusste gar nicht, dass die gesetzliche Rente nicht reicht und was da noch dazugehört und so. Also von daher fehlt es ja wirklich auch an Bildung. Aber was du auch ansprichst, ist ja so, ich mag das Wort nicht, vielleicht hast du ein besseres Wort dafür, aber das Thema Mindset.
Mhm.
Ich sag auch gern Selbstwirksamkeit dazu, aber letztendlich sieht man ja auch, es geht ja ums Mindset. Traue ich mir das zu oder nicht? Kannst du da so ein paar Erkenntnisse teilen, die du so gesehen hast?
Ja, die erste Frage ist ja, bevor man überhaupt an den Punkt kommt, ist, ob einem die Bedeutung überhaupt klar ist.
Mhm.
Also wenn ich gar nicht so arg darüber nachdenke, was das für mich später mal bedeutet. Ich finde, dieses typische Beispiel ist immer so diese Frage mit dem Ehevertrag, ne, wo man denkt, naja, das bedeutet, dass es da weniger Liebe ist, wenn ich einen Ehevertrag mache und so weiter. Und ich glaube, dass man ganz oft dass man halt versucht, man stellt sich ja seine Zukunft eher so im Ideal-Szenario vor, ne? Und dann ist man vielleicht auch manchmal genervt, wenn jemand sagt, ja, du musst auch für die Zukunft planen. Aber für die Zukunft planen heißt ja auch nicht, dass ich mir meine Zukunft jetzt unbedingt ganz schlecht vorstellen soll. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt Frugalist werden muss, ne? Sondern es ist einfach ein realistisches Bild. Und es gibt halt einfach bestimmte Dinge, die können passieren. Und wenn ich nie drüber nachgedacht habe, ist das auch legitim. Das kann ja jeder für sich dann auch irgendwie entscheiden. Aber wenn es dann halt soweit ist, dann gibt es Probleme. Und wir haben zum Beispiel jetzt kürzlich eine Studie gemacht, wo wir mit Interviews machen mit Personen, die im Inkasso gelandet sind.
Mhm.
Ne? Und da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Aber wir haben auch mit ein paar älteren Menschen gesprochen, die halt jetzt in Altersarmut sind.
Mhm.
Und es ist einfach schrecklich. Es ist furchtbar. Und ich will jetzt nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass man das selbst verschuldet hat. Darum geht's gar nicht. Es ist einfach nur die Frage, dass bestimmte Entscheidungen natürlich meine Situation verbessern oder verschlechtern können.
Ja.
Und ich glaube, einfach darüber nachzudenken und dann basierend auf der Information, die ich habe, zu entscheiden. Wenn ich die Optionen kenne, kann ich ja immer noch, das mache ich ja auch bei anderen Sachen, ne? Gehe ich zum Sport oder nicht? Rauche ich oder nicht? Trinke ich Alkohol oder nicht? Das sind ja alles Dinge, ich weiß, was die Konsequenzen sind. Ich verdränge sie vielleicht manchmal, aber ich weiß es grundsätzlich.
Ja.
Und dann kann ich immer noch sagen, ich mache es trotzdem.
Ja.
Ne? Und bei Finanzen habe ich irgendwie so oft das Gefühl, dass man eben die einzelnen Konsequenzen nicht kennt.
Mhm.
Und deswegen halt gar nicht wirklich aktiv entscheidet.
Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn es ums Geld geht, dann geht es auch darum, Geld oder Liebe. Ne? Wofür entscheidest du dich? Weil beides geht nicht. Und ich weiß noch zum Beispiel, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, das ist jetzt auch so 5, 6 Jahre her, Ich habe so lange gewartet, bis ich wusste, wenn wir zusammenziehen und es nicht klappt, dann bin ich in der Lage, in München wieder eine ähnlich gute Wohnung zu finden, wie ich sie vorher hatte, die ich selbst finanzieren kann, in einer ähnlich guten Lage und muss dann nicht irgendwie in eine WG ziehen, die, weiß nicht, 20 Kilometer außerhalb liegt. Also es war für mich immer klar, kann ich, wenn es schief geht, wieder dahin zurück, wo ich war, oder muss ich dann sozusagen, ja, schlechter wieder anfangen? Und das war für mich total normal, so darüber nachzudenken. Und alle, denen ich das erzählt habe, waren dann so, was? Aber du darfst doch nicht ans Ende denken. Und ich dachte, ja, natürlich, ich muss doch ans Ende denken. Also auch, was ist denn der Worst Case? Und ich habe eben das Gefühl, wenn es um Beziehung geht oder um Liebe, dann geht es immer so, du kannst nicht beides haben. Entweder liebst du deinen Partner oder du tust es halt nicht und nimmst einen Ehevertrag. Deswegen, was beobachtest du da? Sind da Frauen vielleicht auch manchmal zu irrational und zu romantisch?
Ich glaube, man muss das gar nicht so, ich glaube, wir denken oft in Extremer. Das ist ja auch beim Aktienmarkt so. Wir investieren nicht, weil wir denken, entweder wir werden reich oder wir verlieren alles. Und ich finde, da ist es genauso. Es kann ja auch sein, dass der Partner einen Unfall hat oder dass er eine Zeit lang nicht arbeiten kann. Also es geht ja gar nicht mal drum, die Sache unbedingt nur so zu sehen, entweder es ist vorbei und was mache ich dann, oder wir sind glücklich und dann ist alles toll und es ist egal, ne? Sondern es gibt ja viele Situationen dazwischen. Jemand kann seinen Job verlieren und so weiter. Und ich glaube, grundsätzlich ist es einfach sinnvoll zu wissen, wie es um die eigenen Finanzen steht. Und da geht's ja erstmal los, ne? Und es gibt ja inzwischen auch so viele verschiedene Bildungsmöglichkeiten, wo man auch über Apps oder irgendwelche Simulationen ausprobieren kann. Was passiert, wenn ich ein bisschen mehr spare? Was passiert, wenn ich ein bisschen weniger spare? In welcher Situation bin ich, wenn ich, oder wie, was passiert, wenn ich 2 Jahre früher in Rente gehen will und wie viel mehr muss ich sparen? Also einfach, um so ein Grundgefühl für diese Einflussfaktoren zu bekommen. Und auch mit einem Partner kann man ja auch, es ist ja auch nicht so, wenn jetzt 2 Menschen zusammenkommen und es ist ja jetzt egal, wer jetzt mehr verdient. Also sagen wir mal, es kann ja auch andersrum sein, ne? Es geht ja nicht darum, dass man alles gleich machen muss und dass man alles 50% teilen muss. Aber wenn zum Beispiel eine Person zu Hause bleibt, dann ist ja schon die Frage, auf wie viel verzichtet sie, auch langfristig? Und wie kann man das vielleicht ausgleichen? Also einfach solche Sachen darüber nachzudenken, ne?
Wie ist das denn, im privaten Haushalt eine Menschen zusammenziehen? Du forschst ja auch dazu. Was ist so der Standard? Was machen die meisten Menschen? Wie leben die meisten Deutschen in privaten Haushalten, was das Geld betrifft?
Ja, ich kann dir keine genauen Zahlen sagen, aber was auf jeden Fall ein Fakt ist, dass viele gar nicht wissen, was der Partner überhaupt verdient. Also das ist sowas, was ich auch...
Wissen das nur Männer nicht über Frauen oder Frauen nicht über Männer, oder ist das ausgewogen?
Weißt du eher das? Frauen nicht über Männer. Aber das liegt halt einfach daran, weil wenn eine Person zu Hause bleibt, das halt häufiger die Frau ist. Ne? Aber ja.
Ja, das finde ich auch so krass, weil letztendlich weißt du ja auch nicht, wie bin ich denn abgesichert? Mir hat mal eine Frau geschrieben über Instagram, dass sie genau diese Frage mal ihrem Mann gestellt hat. Halt einfach, wie bin ich abgesichert? Was ist, wenn dir mal was passiert? Können wir mal über die Altersvorsorge gemeinsam durchgehen, uns das anschauen? Und er wollte das nicht machen, weil er dachte, sie will sich jetzt halt trennen. Also sieht man eben auch, frage ich mich auch so, ist es dann letztendlich so ein Machtspiel auch? Oder sagt man so, ja gut, solange die Frau halt keine Ahnung hat, muss sie halt auch hier bleiben, kann ja nirgendwo hin.
Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Das eine ist natürlich, wenn du dich 15 Jahre nicht dafür interessiert hast und dann im 16. Jahr das auf einmal dann fragst, dann kann das natürlich irgendwelche Gedankengänge auslösen, ne? Warum interessiert dich das jetzt und warum nicht vorher? Aber ich glaube, wenn du nicht bereit bist, darüber zu sprechen, dann ist wahrscheinlich schon irgendwie was anderes kaputt, ne? Weil ich meine, es ist ja eine völlig rationale Erklärung, wenn du sagst, naja, du weißt ja nie, was passiert. Und es gibt ja genug so Fälle, die man auch vielleicht in seinem weiteren Umfeld hat, wo dann einem Partner was passiert ist, sei es nur ein Unfall und die andere Person wusste überhaupt nicht, wo die Dokumente sind, wo finde ich was und so weiter. Und ich meine, gerade wenn man zum Beispiel auch Kinder hat, finde ich, ist das eine Verantwortung, die man hat, einfach Bescheid zu wissen, was die Situation ist. Ne? Und es gilt für beide, ne? Es gilt ja auch in anderen Bereichen. Es gibt halt nur wenig Bereiche, wo Arbeitsteilung, wenn sie zu extrem wird, so negative Konsequenzen hat, wie bei Finanzen. Bei anderen Sachen, ob jetzt jemand einen Reifen wechseln kann oder ob jemand kochen kann oder ob jemand Wäsche waschen kann, da kann man auch drüber diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Aber das sind halt einfach Sachen, wo die Konsequenzen einfach eine ganz andere sind, wenn du das mal irgendwie eine Zeit lang, ja, also oder wenn du es nicht so genau nachvollziehen kannst.
Total. Und ich finde, du gibst damit auch so viel von deiner eigenen Zukunft einfach aus der Hand. Also, weil Finanzen bestimmen ja letztendlich, wie geht's mir später? Kann ich mein Leben irgendwie entspannt genießen? Habe ich finanzielle Sorgen? Welche Möglichkeiten habe ich? Sei es jetzt im Alltag natürlich, was kann ich mir im Restaurant leisten, aber dann auch, was die Gesundheit betrifft, alles Mögliche. Und ich finde, man gibt da einfach so viel ab von dem, wie mein Leben eigentlich dann weiter verlaufen wird. Untersuchst du auch sowas, was dann die Konsequenzen auch sind und was es da so für Zahlen gibt? Kannst du da was teilen?
Du meinst, wenn man sich nicht mit dem Thema
genau
beschäftigt? Naja, also zum Beispiel in dieser Studie mit den jungen Leuten, da haben 60% gesagt, dass sie halt Entscheidungen schon mal anders getroffen haben aus finanziellen Gründen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn ich mir jetzt statt einem schnellen Auto ein langsames oder altes Auto kaufe oder statt dem bestimmten Telefon ein anderes, dann ist das jetzt vielleicht nicht so dramatisch, ne? Weil irgendwo gibt's ja für jeden eine Grenze. Also die nächste Stufe geht nicht. Aber es ging eben auch oft um so Entscheidungen, die was mit Humankapital, mit Bildung zu tun haben. Also wo so die Frage war, ja, ich wusste nicht, ob ich mir das leisten kann zu studieren. Ich wusste nicht genau, ob ich in diese andere Stadt gehen kann, wo ich einen anderen Job habe, weil ich nicht genau wusste, wie das mit der Wohnung ist und so weiter. Also es sind jetzt nicht nur Entscheidungen gewesen, kaufe ich mir jetzt das teurere oder das günstigere Produkt von den beiden, ne? Und alleine das zeigt ja schon, dass die Konsequenz eben auf andere Lebensbereiche, ne? Oder die den Einfluss von deinem finanziellen Wissen.
Und es ist halt die Frage, wo gehen denn diese Menschen hin? Also weil ich kann mich noch dran erinnern, als ich studiert habe, also grundsätzlich, als ich mein Abi gemacht habe, da wollte ich auch erst gar nicht studieren, weil ich habe gedacht, das schaffe ich auch nicht, das kann ich nicht. Dann habe ich meinen Bachelor gemacht und ist mir quasi das Geld ausgegangen. Also ich hatte so ein bisschen BAföG, ich hatte so einen KfW-Kredit. Dann habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht noch einen Kredit aufnehmen, weil ich bin dann eh aus dem Studium raus irgendwie mit einem fünfstelligen Betrag an Schulden. Aber klar, ich konnte das dann auch relativ zeitnah zurückzahlen und so weiter. Aber trotzdem hätte ich mir auch gewünscht, dass dann jemand sagt, hey, das ist eine gute Investition und das kannst du dann in 5 Jahren zurückzahlen und dann ist es gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, diese Anlaufstellen, die fehlen ja auch gerade für junge Menschen, die vielleicht nicht diesen Background haben. Oder gibt's da deiner Meinung nach oder deines Wissensstands nach etwas, wo man sich auch hinwenden kann?
Ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Finanzbildung in Deutschland. Das Problem ist einfach nur, dass es immer so eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Du musst wissen, dass dich das interessiert. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine Freundin und die kam irgendwann, als die Zinsen schon relativ runtergegangen sind und hatte eine Baufinanzierung. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Und sie ist auch eine Person, die jetzt schon gucken musste mit dem Geld. Also wo jetzt nicht immer genug übrig war am Ende des Monats. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, wie viel Zinsen sie zahlt. Und sie wusste es nicht genau. Und dann hat sie geguckt und sie hätte die Baufinanzierung auch refinanzieren oder können. Und es war einfach unglaublich, wie hoch die Zinsen waren. Und ihr war das aber halt gar nicht klar.
Ja.
Und dann habe ich sie mit jemandem verbunden, mit einem Berater damals. Und er hat ihr halt geholfen, das umzustrukturieren. Und das hat einfach sehr viel ausgemacht, ne? Und das meine ich, es geht ja nicht drum, reich zu werden, ne? Also es kann nicht jeder reich werden, das wissen wir auch. Es geht drum, dass man innerhalb seines Rahmens eben Entscheidungen trifft, die das Leben besser machen. Und dazu brauche ich eben Finanzbildung, weil ich muss ja wissen, wo ich anfange. Oder wir haben zum Beispiel auch in dieser Studie, sagen ganz viele junge Leute, dass sie die letzten 4 Wochen etwas über soziale Medien gekauft haben, was sie nicht gebraucht haben. Oder wenn wir über Black Friday reden, da gehen die Kreditanfragen extrem nach oben. Also es ist wirklich teilweise 5-mal so viele Kreditanfragen an diesem einen Tag wie an einem anderen Tag im Jahr. Und daran sieht man ja, dass dieses Impulsive ist auch eine Frage, über die man nachdenken kann. Und das hat natürlich auch was mit Finanzbildung zu tun, weil zum Beispiel auch wenn du über ein Inkasso nachdenkst, die Gebühren, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob das jedem klar war. Ich meine, klar, wenn du zum dritten Mal dort bist, dann schon. Aber es geht halt einfach auch schnell, dass du in so eine Situation kommst. Oder ich hab auch einen Besuch bei einer Schuldnerberatung gemacht. Das fand ich auch ganz interessant, weil einfach mal mit den Schuldnerberaterinnen und Beratern zu sprechen, was sie so für typische Fälle haben. Und da hat mir auch jemand erzählt, dass sie zum Beispiel oft, und es sind in der Regel Frauen, das gibt's auch in die andere Richtung, die für den Partner, mit dem sie nicht unbedingt verheiratet waren, einen Kreditvertrag mit unterschrieben haben, für ein Auto oder für, weil er halt gesagt hat, hey, zusammen, ne, und dann waren sie getrennt und sie stand aber immer noch auf diesem Kredit und solche Sachen halt, ne, und die sind, glaube ich, also das sind Situationen, die einfach jetzt keine Seltenheit sind,
ja.
Ne? Und da ein Gefühl dafür zu bekommen, auch solche Vertragssachen, was bedeutet das für mich, wenn ich da jetzt mit unterschreibe? Oder was macht das aus, wenn ich irgendwie 2 Prozentpunkte mehr zahle oder 3 Prozentpunkte mehr Rendite habe? Oder was sind diese langfristigen Konsequenzen, Zinseszinseffekt und so weiter? Und es sind ja so Grunddinge, die einfach, was bedeutet ein Schufa-Score? Was bedeutet, wenn ich so einen Kauf auf Rechnung mache und ich dann später nicht zahlen kann, was bedeutet das für zukünftige Kreditverträge für mich? Und lauter solche Sachen. Ich kriege ja auch höhere Zinsen im Zweifel, wenn ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise bei einer Zahlung auf Rechnung Ausfall oder Rückfall, also wie sagt man da, zu spät bezahle.
Ja. Du willst investieren, hast aber das Gefühl, dir fehlt das nötige Startkapital? Gute Nachrichten, mit einem ETF-Sparplan kannst du schon ab 1 Euro im Monat investieren. Diese Ausrede zählt also nicht mehr, wenn es darum geht, den ersten Schritt in Richtung Vermögensaufbau zu machen. Ein ETF-Sparplan funktioniert auch denkbar einfach. Du investierst regelmäßig einen festen Betrag in einen börsengehandelten Fonds, also in einen ETF. Das kann monatlich, quartalsweise oder in einem von dir festgelegten Rhythmus passieren. ETFs bündeln viele verschiedene Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen in einem einzigen Produkt. Dein Investment ist breit diversifiziert, wird also über viele Unternehmen oder Länder gestreut. Besonders spannend ist der sogenannte Cost-Average-Effekt, zu Deutsch Durchschnittskosteneffekt. Da du regelmäßig investierst, kaufst du bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei höheren Kursen weniger. Das kann helfen, langfristig eine stabile Rendite zu erzielen. Hinzu kommt der Zinseszinseffekt, bei dem deine Erträge immer wieder neu investiert werden und so auf lange Sicht dein Vermögen wachsen lassen. Wichtig, ETFs sind eine Möglichkeit, langfristig zu investieren. Sie bieten keine Garantie für Gewinne und die Wertentwicklung hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab. Wie alle Finanzanlagen sind auch ETF-Sparpläne mit Risiken verbunden. Deshalb kann der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge sowohl steigen als auch fallen und ist nicht garantiert. Dennoch sind sie eine flexible und zugängliche Option, um mit kleinen Beträgen den Einstieg ins Investieren zu finden. Teste auch den Sparplanrechner von iShares und entdecke das Potenzial von ETFs. Denn der beste Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu beginnen, ist genau jetzt. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, dass Frauen oft Kredite mit übernehmen für die Partner, weil ich habe das auch in meinem zweiten Buch geschrieben. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat mit einem Partner, sie ist eingezogen in die Wohnung bei ihm, haben alles renoviert, haben sich komplett neu eingerichtet, Möbel auf Kredit gekauft, dann sozusagen abbezahlt, sie ist dann vorher ausgezogen, haben sich getrennt und sie hat weiterhin diesen Kredit mitbezahlt für die Möbel, die sie ja gar nicht hatte, weil sie musste ja wieder neue Möbel kaufen für ihre eigene neue Wohnung. Und man hätte jetzt denken können, okay, sie hat vielleicht daraus gelernt, ein paar Jahre später, anderer Partner, Audit gemeinsam geleast. Beide zusammen die Raten gezahlt, sich dann irgendwann getrennt, er mit dem Auto sich quasi davon gemacht, sie weiterhin diese Raten gezahlt. Und ich auch gesagt, wo ist denn das Auto? Wie oft fährst du es denn? Also da merkt man auch so ein bisschen, was man ja oft sagt, ne, dass wir Frauen ja so soziale Wesen sind, aber manchmal dann vielleicht auch zu sozial, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dann für sich einzustehen und zu sagen, hey, wir müssen jetzt uns mal hier an den Tisch setzen und sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass das uns Frauen oft untersagt wird, weil dann heißt es dann so, naja, die ist ja nur hinterm Geld her oder Geld ist ja halt so wichtig, was halt so negativ klingt. Das ist ja das, was du am Anfang auch gesagt hast, ne? Diese soziale, wie wird sozial wahrgenommen, wenn Frauen irgendwie sich für Geld interessieren?
Ich glaube, es gibt dieses Buch, der No Club. Kennst du das?
Nee.
Also da geht's im Endeffekt, es ist nicht ganz dasselbe, aber es geht so ein bisschen darum, dass Frauen grundsätzlich im Beruf auch zu oft Ja sagen.
Mhm.
Also zu, und zwar Ja sagen zu Themen, die dir keine, die deine Karriereaussichten nicht verbessern. Also wer backt den Kuchen, organisiert die Weihnachtsfeier und so weiter. Und in der Zeit, wo du das machst, kannst du natürlich, stell dir vor, also egal in welchem Beruf, ne, wenn du Vertrieb machst, kannst keinen Vertrieb machen in der Zeit und deine eigenen Ziele nicht erreichen. Und was daran ganz wichtig ist, es geht nicht drum, zu solchen Sachen immer Nein zu sagen. Es geht darum, dass man nicht mehr macht als der Durchschnitt. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, was in diesem Buch dann ganz schön beschrieben wird, das sind verschiedene Frauen, die sich eben dann zusammensetzen und die gründen einen No-Club. Und was sie dann machen, ist, dass sie treffen sich zum Abendessen und dann erzählen immer die Frauen, was sie gefragt wurden, was sie machen, ob sie das übernehmen könnten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage dann, ja, die Margarete hat mich gefragt, ob ich zu ihrem Podcast komme. Und dann sagen halt die Mädels, da sagst du jetzt ja.
Ja,
natürlich ja. Ne? Aber wenn ich dann sage, ja, und mein Chef hat mich gefragt, ob ich die Weihnachtsfeier mit 200 Mitarbeitern organisiere. Und dann sagen die Mädels, ja. Aber darfst du dafür das und das nicht machen oder was auch immer, ne? Und ich finde, das ist auch bei Finanzentscheidungen, bei solchen Entscheidungen vielleicht ganz so eine ganz gute Herangehensweise. Ich habe jetzt manchmal, wenn ich so Anfragen kriege, dann habe ich 2, 3 Freundinnen, dann schreibe ich immer No-Club-Fragezeichen und dann antworten wir uns da drauf, ne? Und ich meine, auch solche Sachen kann man ja auch aufs Privatleben übertragen, im Sinne von, wenn es irgendwie Entscheidungen gibt, das sind ja dann oft schon Entscheidungen, wo man auch vom Bauchgefühl her sagen könnte, ich weiß nicht so recht, ob das jetzt so gut ist, so einen Kreditvertrag mit zu unterschreiben, und eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob wir dieses teure Auto überhaupt brauchen. Und da einfach mal mit Freundinnen oder mit, müssen ja nicht die Freundin sein, es können ja auch der Papa sein oder wer auch immer, ne, oder die Mutter oder die Schwester. Also einfach mit Menschen aus dem Umfeld zu sprechen, wo man weiß, dass man ungefiltert die Wahrheit hört, und diese Dinge zu diskutieren. Und ich glaube, das sind Sachen, die einem dann ganz gut helfen. Man muss ja auch nicht alles selbst entscheiden und beurteilen können, aber es gibt meistens Menschen im Umfeld, die ähnliche Fragen.
Das finde ich total gut. Also ich finde, so eine WhatsApp-Gruppe, so ein No-Club, den braucht wirklich jede Person. Ich glaube, ich denke mal drüber nach, was zu machen, zu etablieren. Finde ich sehr gut, weil man hat dann schnell eine Antwort und man muss dann nicht viel drum herum reden, sondern, wie du sagst, einfach, ist das ein Ja oder ein Nein? Ich würde mit dir auch gerne über das Thema Risiken sprechen und grundsätzlich, wie Männer und Frauen Risiko wahrnehmen. Weil man hört ja immer wieder, Frauen sind viel ängstlicher und vorsichtiger und so weiter. Und dann ist es ja aber auch so, wie du gesagt hast, Frauen haben aber auch weniger Geld zur Verfügung. Also müssen ja irgendwie auch vorsichtiger sein. Was ist da so der Stand, den du so aus der Forschung hast oder vielleicht auch die Insights, die du dazu hast?
Also die Studien widersprechen, also sie sind sich nicht ganz einig. Ich glaube, man muss unterscheiden, ob es um die allgemeinen, also wenn man zum Beispiel über den Kapitalmarkt nachdenkt, dann ist es schon so, dass, oder auch andere Risikomaße findet man schon in vielen Bereichen, dass Frauen weniger risikofreudig sind als Männer.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, was stark dokumentiert wird, auch weltweit in verschiedenen Ländern. Es ist aber zum Beispiel so, dass wenn man zum Beispiel sich jetzt dann die Personen anguckt, die am Kapitalmarkt teilnehmen, Männer und Frauen, dann ist es zum einen so, dass Frauen häufiger sich nicht groß unterscheiden und wenn, dann aber häufig sinnvollere Entscheidungen treffen, weil sie halt weniger häufig handeln, dadurch weniger Kosten haben und die Rendite am Ende deswegen besser ist, ne? Ich glaube aber, wo es einen großen Unterschied gibt, ist wirklich die Entscheidung, ob ich teilnehme, ne? Und das zieht sich durch. Und ich glaube, auch da sind es wieder verschiedene Faktoren. Das eine ist, dass diese Angst vor dem Unbekannten, also da ist es wieder so diese Frage, Dinge, die ich nicht kenne, die machen mir erstmal Unwohlsein bis zu Angst. Ne? Mhm. Also das ist auch so, das sind diese Erfahrungseffekte, die wir auch haben, wenn du über Flug versus Auto nachdenkst. Es gibt viele Menschen, die haben Flugangst, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Weg zum Flughafen vom Auto überfahren wirst, ist wahrscheinlich höher, als dass das Flugzeug abstürzt. Aber trotzdem haben wir damit nicht so viel Erfahrung und deswegen fühlt sich das irgendwie nicht richtig an. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass die Erfahrung, die man mit dem Aktienmarkt hat, jetzt nicht so, bei den vielen nicht so groß ist, weil wenn nur 20-30% teilnehmen, dann haben ja ganz viele Leute eben keine Erfahrung. Und die Erfahrung, die uns so im Kollektivgedächtnis sitzt, also das ist ja dann eher sowas wie die Telekom oder so, wo man Erzählungen gehört hat, die jetzt nicht unbedingt hilfreich sind. Und ich glaube, dadurch, dass viele Menschen eben keine persönliche Erfahrung haben, kannst du dich ja nur auf die Erfahrung verlassen, die andere gemacht haben. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern dir davon abraten oder dein Umfeld, dann hast du nur diese negativen Gefühle gegenüber dem Aktienmarkt. Und das ist bei Frauen natürlich noch viel stärker der Fall, weil es eben viel weniger Frauen gibt, die teilnehmen. In dieser Studie, die wir jetzt gemacht haben, war die Aktienmarktteilnahme so hoch wie nie. Aber es waren 20%, also waren 50% Männer, die gesagt haben, ich nehme am Aktienmarkt teil, und 30% Frauen. Also es sind 20% Unterschied immer noch. Selbst wenn das natürlich schön ist, dass die Zahl in der Studie so hoch war, ist der Unterschied einfach immer noch immens. Und dadurch hast du natürlich einfach weniger Menschen in deinem sozialen Umfeld. Und in einer anderen Studie, die wir gemacht haben, haben wir gesehen, dass wenn du dir die Menschen anguckst, die nicht am Kapitalmarkt teilnehmen, dann haben 70% fast gesagt, dass sie gar niemanden kennen, der investiert. Vor mhm. allem, wenn du nochmal danach sortierst, ob die Leute nicht Akademiker sind und nicht so hohes Einkommen haben, dann hast du einfach auch niemanden, mit dem du sprechen kannst. Ne?
Mhm. Und trotzdem hat fast jeder eine Meinung dazu. Mhm. Du hast auch, ich muss gerade dran denken, wir waren ja zusammen in der Fokusgruppe vom Finanzministerium, Bildungsministerium, wo wir ja quasi erarbeitet haben, wie man mehr Menschen auch an den Kapitalmarkt bekommt. Und da hast du auch spannende Studien vorgestellt. Und die eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass viele sehr wohl wissen, wie auch der Aktienmarkt funktioniert, dass eben ein Fonds weniger Risiko hat als Aktien. Und dass aber am Ende trotzdem viele sagen, nee, ich mach's trotzdem nicht. Mhm. Warum ist das denn so? Also warum ist da so eine große Angst? Glaubst du auch, dass das vielleicht auch so medial gestreut ist, dass es aus dem Umfeld kommt? Also gibt es da irgendwie so einen Grund, wo man sagt, wenn das geändert werden würde, dann könnten wir es schaffen, dass mehr Menschen investieren?
Also ich glaube, den einen Grund wird schwierig. Ich glaube, was sehr, sehr viel helfen würde, ist ja auch der Vorschlag vom Sachverständigenrat für Wirtschaft ist, dass man zum Beispiel so ein Kinderstartgeld hätte. Also, dass man, dass Kinder ab irgendeinem Lebensjahr Geld geschenkt bekommen, dass sie in den Kapitalmarkt investieren und dann können sie ja vielleicht auch noch was draufsetzen oder wie auch immer. Die Ausgestaltung, die kann man dann den Politikerinnen und Politikern überlassen. Aber so grundsätzlich, weil es um Chancengleichheit geht. Mhm. Also, der Punkt, den ich damit machen möchte, ist, es gibt einfach die finanzielle Bildung und egal, ob das durch Erfahrung ist oder durch wirkliches Lernen, ist sehr, sehr stark abhängig vom Elternhaus. Und ich glaube, wenn man irgendwas generieren könnte, was einer breiten Masse zugänglich ist, diese Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, weil das sieht man ja auch zum Beispiel in den USA. In den USA ist die Finanzbildung nicht höher als in Deutschland, aber der Großteil oder ein großer, viel größerer Teil nimmt am Kapitalmarkt teil, weil einfach die Altersvorsorge da mit reinspielt oder auch in Schweden zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das ist so ein Punkt, den ich sehe, wie erreicht man die Menschen? Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass das grundsätzlich ist es ja so, dass der Mensch, also es gibt Menschen, die möchten einfach nicht am Kapitalmarkt teilnehmen, aber viele haben einfach eine völlig falsche Wahrnehmung davon. Ja. Also sie haben falsche Informationen und entscheiden sich deshalb. Und das ist natürlich ein Unterschied, ne? Ob jemand sich entscheidet, weil er es wirklich nicht möchte oder ob sich jemand entscheidet, weil er die oder sie die falschen Informationen hat. Und ich glaube, warum die Menschen das dann trotzdem nicht machen, ist, weil sie glauben, es gibt halt ganz viele Menschen, die das einfach besser können als sie selbst. Und deswegen, selbst wenn man da was Gutes mit erreichen kann, gehört man nicht zu der Gruppe, die das schafft. Mhm. Das ist so ein bisschen dieser Punkt. Ich glaube, was verstanden wird, ist so Dinge wie, okay, es gibt ein Risiko, es gibt eine Rendite. Und dann kommen Faktoren dazu. Der eine Faktor ist, dass die Menschen eben glauben, man muss sehr viel wissen. Also das ist anstrengend. Mhm. Also es geht gar nicht mal darum, dass man vielleicht glaubt, man könnte das nicht. Aber wenn ich jetzt denke, ich muss Bilanzen lesen oder ich muss jeden Tag die Nachrichten verfolgen. Selbst wenn ich nicht mal Bilanzen lesen müsste, sondern ich müsste mir nur jeden Tag einmal die Aktienkurse angucken, was ich ja nicht muss. Ja. Aber allein dieser kognitive, also dieser Aufwand, der damit, ich hätte auch keine Lust zu. Ja. Also ich kann total verstehen, dass wenn man diese Annahme hat, dass man das nicht möchte, weil man hat ja genug zu tun. Ne? Ich meine, ist beschäftigt genug im Alltag. Und wenn ich dann jeden Tag mir in mein Depot gucken müsste, das verfolgen müsste und so weiter. Das ist der erste Punkt, dass dieses Langfristige gar nicht so wahrgenommen wird. Also ich spare was und ich lasse es liegen und dann irgendwie in 10 Jahren kommt es wieder oder gucke ich es mir wieder an. Also ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber so diese Richtung. Und ja, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dieser Aufwand. Und das andere ist noch so ein bisschen so eine soziale Norm, die damit verknüpft ist. Also es gibt viele Menschen, die inzwischen sagen, das ist was, jedermann kann teilnehmen, aber es gibt immer noch genug Leute, die so sagen, ja, ist was für die Reichen, die Heuschrecken. Und ich bin doch zufrieden mit dem, was ich habe. Warum soll ich nur so kapitalistisch unterwegs sein? Also ich glaube, da gibt's schon noch so eine soziale Norm, die irgendwie auch ein bisschen gegen diese Aktien, Leute wie ich machen das nicht, ne? Solche Faktoren spielen, ich glaube, nicht so extrem rein wie dieser Aufwand, der gefühlte, ne? Aber es spielt schon auch eine Rolle.
Auf jeden Fall, ich muss gerade an eine Teilnehmerin denken, die wir mal hatten. Und dann habe ich halt ihm erklärt, so verschiedene Charts gezeigt und gezeigt, wie der Aktienmarkt so über mehrere Jahrzehnte hinweg ja immer wächst und viel Rendite möglich ist und so weiter. Und dann kam die Frage, muss es denn immer mehr sein? Kann man denn nicht einfach mit dem zufrieden sein, was man hat? dann habe ich dann das Thema Inflation halt angerissen. So, naja, aber wenn man halt immer mit dem zufrieden ist, was man hat, dann wird es ja de facto eigentlich immer weniger. Und das erlebe ich schon echt oft, dass genau so diese Themen dann auch eine Rolle spielen. Aber ich kann doch auch mit dem zufrieden sein. Und dann müssen noch andere für meine Rendite arbeiten. Ist das denn alles so moralisch vertretbar und so weiter? Und da fehlt es ja sozusagen an den grundsätzlichen Kenntnissen, dass man sagt, ich bin ja auch Teil dieses Arbeitsmarktes. Also wenn ich morgens irgendwie aufstehe und 8 Stunden in die Arbeit gehe, dann tue ich ja auch was dafür, dass die Wirtschaft wächst. Also bekomme ja auch ein Gehalt. Warum kann ich dann einen Teil dieses Gehalts nicht auch nehmen und investieren und zusehen, wie das wächst? Also letztendlich fehlt es ja da auch wiederum an Bildung, wenn man diese Vorstellung hat.
Ja, ich glaube, was viele unterschätzen, ich meine, ich habe da auch schon Diskussionen gehabt mit zum Beispiel Menschen aus der Kirche und so. Mhm. Es geht nicht um reich, es geht um ausreichend.
Ja.
Und es geht um die, ich meine, das ist, ne, ist natürlich schon, es gibt natürlich schon diese die Grunddiskussion von Wachstum und so, ne? Das sind alles Dinge, über die man nachdenken kann. Aber du brauchst ja funktionierende Märkte auch für Nachhaltigkeit. Du brauchst sie für Forschung, für Entwicklung, um vorwärts zu kommen. Also das auch, wenn du eine nachhaltigere Gesellschaft, eine Transformation gestalten willst, brauchst du dafür ja auch Geld.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also so ganz so einfach ist es dann halt auch wieder nicht.
Mhm. Und dann sehe ich dann wieder auf Social Media so verschiedene Strömung, sag ich jetzt mal. Das eine ist halt, dass dann so schnell das Geld auch versprochen wird und kriegen wir auch mal ganz viele Nachrichten dazu, weil natürlich ist es halt, klingt total cool, du musst irgendwie nichts machen, passives Einkommen, 5.000 Euro im Monat, super cool. Und auf der anderen Seite musst du halt Geld sparen, ne? Und es investieren und es dauert ewig. Und dann wollen natürlich viele den einfacheren Weg wählen, aber letztendlich finde ich auch, die positive Seite ist ja auch, wenn man sich für diesen langfristigen Vermögensaufbau an der Börse entscheidet, am Ende des Tages ist es, finde ich, viel langweiliger, als die meisten so in der Vorstellung haben, was du auch meintest, ich muss jeden Tag irgendwie Aktienkurse mir anschauen. Mhm. Du machst es halt einmal und dann lässt es halt einfach laufen und schaust dann nach einer Zeit wieder rein. Aber ich glaube, diese Vorstellung ist halt einfach so falsch. Vielleicht nochmal zu deinen Studien, weil du hast ja so viele verschiedene gemacht. Was ist denn eine Studie, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Positiv oder negativ?
Also ich glaube, also was mich schon gewundert hat, ist, wir haben ja eine Studie gemacht, wo wir zeigen, dass Frauen durch die Finanzindustrie diskriminiert werden. Ich spreche da immer nicht so gern drüber, weil der Punkt ist immer so ein bisschen, was sind die Rückschlüsse daraus? Also was wir gefunden haben, ist, dass Frauen häufig in der Anlageberatung teurere Produkte bekommen im Vergleich zu Männern. Und warum ich nicht so gerne drüber spreche, ist, weil mir nicht so ganz klar ist, was die kurzfristige Lösung ist. Mhm. Weil wenn natürlich die Frauen sagen, aber auch sie würden alleine nicht am Kapitalmarkt teilnehmen. Das ist so dieses, gibt's ein wissenschaftliches Paper dazu, das heißt Money Doctor. Also es geht so ein bisschen darum, dass dich jemand an der Hand hält und mit dir zusammen da durchgeht.
Mhm.
Ne, so. Und ja, das ist halt so ein bisschen, also mich hat das schon überrascht, weil ich gedacht habe, es ist natürlich schon viel auch standardisiert und das ist immer noch so extrem ist. Und wir haben dann auch Experimente gemacht mit Beraterinnen und Beratern, wo wir das Geschlecht weggenommen haben und so weiter. Mhm. Und man sieht halt tatsächlich diesen Effekt sehr robust. Und der Grund ist so ein bisschen, dass die Preissensitivität. Preissensitivität bedeutet, dass ich eben als Frau weniger auf Preise reagiere als Mann. Also ich denke nicht so viel über die Preise nach, weil ich eben aus anderen Gründen zur Beratung gehe. Ich will das Ding loshaben.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und dann denke ich mir so, ich gucke mir das gar nicht so genau an, mach das und es ist gut, ne? So.
Ja.
Und Männer gehen eher zur Finanzberatung, weil sie eine zweite Meinung möchten. Mhm. Also die haben schon eine Idee.
Mhm.
Und
spannend,
das ist so klar rauskommt. Also auch, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, wir haben, auch da gibt es ja soziale Erwünschtheit, wenn du ein Experiment mit Beraterinnen und Beratern machst. Niemand will ja Leute unterschiedlich behandeln.
Mhm.
Und wir haben den Effekt trotzdem gefunden, was ja vielleicht bedeutet, dass er in der Realität fast nur ein bisschen höher ist als das, was wir sehen. Und das ist eine Studie, die mir sehr am Herzen liegt, weil man eben auch sehr stark diesen Mechanismus erklären konnte, ne? Also, dass Frauen unsicherer sind und auch die Beraterinnen sind zum Beispiel unsicherer als die männlichen Beraterinnen als die Berater und so, ne? Also, das ist schon sowas, was sich durchzieht. Also, selbst auf der Berufsseite
Krass. Eine Sache, die ich dazu nämlich auch bei uns beobachtet habe, dass sehr viele Frauen etwas abgeschlossen haben für ihre Altersvorsorge und dann gar nicht wissen, was sie haben. Also sie wissen nicht, ist es ein ETF, ist es ein aktiver Aktienfonds, wie komme ich an das Geld ran, worin investiere ich? Ich will eigentlich nachhaltig investieren, mache ich das oder nicht? Und das finde ich auch so krass, dass man einfach irgendetwas unterschreibt, weil man sich denkt, jetzt habe ich es vom Tisch, jetzt muss ich mich nicht mehr kümmern und gar nicht weiß, ob das gut oder schlecht für einen ist. Das finde ich auch total alarmierend. Und wenn man dann eure Studie sieht, dann sieht man ja auch, wie wichtig es ist, zumindest so ein Grundwissen zu haben, dass ich verstehe, was kriege ich dafür und was zahle ich? Weil letztendlich geht es ja um die zwei Fragen, ne? Was ist drin und was kriege ich dafür? Vielleicht für alle, die jetzt zuhören, abschließend und die sagen, ich erkenne mich da in vielen Sachen, die du auch beschreibst, wieder, dass man Angst hat, dass man vielleicht so ein bisschen zögerlich ist. Was würdest du denn sagen, was sind denn so vielleicht die ersten Schritte, die man machen kann, wenn man investieren will, aber einfach unsicher ist?
Ich glaube, das Schöne und das Schlechte dabei ist, dass es keine pauschale Antwort gibt, aber das Schöne dabei ist, dass es inzwischen ja so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Man kann sich ja, ich meine, natürlich würde man ganz rational immer sagen, fang an.
Ja.
Gestern. Mach einfach ein Depot auf und leg halt erstmal 10 Euro rein oder 20 oder fang einfach mal an. Ne? Also das ist so. Aber natürlich gibt's Menschen, die können das einfach nicht. Und das muss man ja auch nachvollziehen können, akzeptieren. Und ich glaube, bei vielen Frauen ist es so, dass es leichter ist zusammen. Und da würde ich empfehlen, sich einfach mal umzuhören bei den Freundinnen, weil es gibt bestimmt, es gibt so viele, die noch nicht investieren, da gibt's bestimmt eine Person im Umfeld, die sich auch dafür interessiert. Ich hatte jetzt kürzlich auch auf einer Veranstaltung eine junge Frau, die hat mir erzählt, dass sie sich seit, ich glaube, 3 Jahren oder so Podcasts anhört, aber immer noch nicht angefangen hat. Und dann habe ich gesagt, naja, woran liegt's denn? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe Angst, was falsch zu machen. Dann habe ich gesagt, naja, aber im Endeffekt, es ist ja jetzt schon 3 Jahre, also
machst du quasi die größten Fehler.
Aber und dann habe ich zu ihr gesagt, sie soll nochmal drüber nachdenken, sie soll mir schreiben, sobald sie angefangen hat. Ne, so. Und dann habe ich am nächsten Tag eine E-Mail bekommen, hat gesagt, und dann hat sie geschrieben, ja, sie hat sich jetzt mit einer Freundin zusammen hingesetzt und sie haben beide ein Depot aufgemacht. Das hat mich dann voll gefreut, und dann hat sie aber auch gesagt, ja, mir fiel es jetzt leichter mit der Freundin zusammen. Ja. Ich habe die angerufen und wir haben das zusammen gemacht, ne? Also das ist das eine. Und ich meine, ganz ohne Aufwand geht's nicht. Ich glaube, auch das ist was, wo man vielleicht realistisch sein muss. Ne? Ich kann auch nicht gesund leben, ohne mich zu bewegen. Also natürlich, also das geht halt einfach nicht. Ne? Und ich glaube, es gibt einen gewissen Aufwand und der ist für manche halt dann nicht so schlimm und für manche ist es wirklich anstrengend. Aber das ist halt was sich lohnt, also wo man einfach durch muss, ne? Und eine gewisse Bildung braucht man. Ich glaube, man muss viel weniger wissen, als viele Leute annehmen. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass man gar nichts wissen muss, um am Aktienmarkt teilzunehmen. Ich muss wissen, wo fange ich an? Und dann gibt halt auch so eine große Auswahl, ne? Also ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen. Aber es gibt genug Tools und Möglichkeiten. Und ich muss halt für mich dann das Richtige finden, wie ich mich informieren kann.
Und ich will das noch kurz bestätigen mit anderen darüber sprechen, weil wir hatten in unserem letzten Kurs, als wir unser Onboarding gemacht haben, wo sich die Teilnehmerinnen untereinander kennenlernen, 2 beste Freundinnen, die sich unabhängig voneinander angemeldet haben, die beide da saßen so, wie, du bist auch hier? Und sich am Abend vorher erst getroffen haben und festgestellt haben, die haben beide den Kurs unabhängig voneinander gebucht.
Und haben vor allem nicht drüber geredet.
Und haben nicht drüber geredet, ja. Und dann haben wir auch gedacht, so wie krass, beide dieses Interesse und ne, deswegen, ich glaube auch, das ist so, so wichtig, mehr darüber zu sprechen, sich mehr dazu auszutauschen. Von daher, vielen lieben Dank, dass du jetzt hier warst und so viel Wissen geteilt hast und dass wir jetzt darüber sprechen konnten. Und ich hoffe, dass die Studien in den nächsten Jahren sich vielleicht noch ein bisschen verbessern, dass Frauen mutiger werden und dass Frauen vielleicht auch besser darauf achten, natürlich, was sie abschließen und da selbstbewusster werden. Weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, viele können ja auch gut investieren, machen die richtigen Entscheidungen und gehen da den richtigen Weg. Aber anfangen muss man halt einfach.
Anfangen muss man.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.